Ja, so, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ich hoffe, dass ich nicht überziehe. Genau, du bist Christoph?
Genau.
Sehr schön. Ihr macht geniale Musik. Ich habe das genossen beim Abendmahl. Die Feinheit, ich höre ja dann gerne mal hin, bin ja selber Musiker. Kannst du mir mal ein C spielen? Eine kurze Frage, bist du spontan?
Kommt drauf an.
Kommt drauf an. Nicht so deine Welt, spontan?
Du kannst probieren, ja.
Okay. Nein, keine Sorge. Wenn ich weiß, dass jemand nicht so spontan ist, versuche ich die Leute nicht so zu überfordern. Okay.
Ein C-Ton.
Sehr gut, dass du fragst. Sehr, sehr gut. Das war genau die richtige Frage. Einfach nur ein C. Hört ihr das? Ja, ne? Kannst du jetzt mal ein C-Akkord spielen? Nochmal? Ist das ein Ton oder sind das mehrere Töne? Aber es klingt wie einer, oder? Weil es richtig harmonisch aufeinander abgestimmt ist. Und darum geht es heute, um einen Dreiklang. Christoph, Gott segnet dich im Übermaß. Und ich glaube, dass er dich vollstopfen will. Du sollst so ein richtig vollgestopfter Christoph sein. Und zwar möchte Gott so viel Herrlichkeit in dir reinstopfen, dass das aus allen Poren rauskommt. Und du brauchst dir keine Sorge zu machen, ob du genug Energie für die Zukunft hast. Gott wird dir genug Energie geben und er wird immer nachschöpfen, immer nachfüllen und wird dich stopfen und stopfen, bis es aus dir rausplatzt. Aber keine Sorge, es geht nicht um die Emotionalität, sondern es geht um die Spiritualität, dass der Heilige Geist aus dich herausdrängt in dem, was du tust. Gott segne dich. Amen. Euer Jugendleiter heißt Andreas, ist das richtig? Ist er da? Im Babyraum. Okay. Da kommt er. Darf ich dir dienen? Gut, dann komm. Das muss man jetzt nicht sehen im Online, aber man hört es dann vielleicht. Du bist ein genialer Typ.
Amen. Dankeschön.
Du bist eine richtig wilde Maus. Und Gott liebt deine Dynamik. Und er mag das, wenn du stürmst. Du bist ein Stürmertyp. Aber er hat dir zarte Pflanzen anvertraut. Und ich weiß, wie gerne du sie wachsen siehst. Und du würdest am liebsten, dass sie sofort explodieren. Aber manche Pflanzen explodieren nicht. Sie wachsen langsam, aber sie wachsen. Und Gott möchte dir das nochmal auf dem Herz mitgeben für die Zukunft. Du bist Moderator des Wachstums. Gärtner können das Wachstum nicht erzeugen, aber sie können es begleiten. Und Gott möchte, dass du mehr noch in Atmosphäre investierst, in den Ort, wo Jugendliche kommen, dass sie eine Heimat haben. Und reiß dich zusammen. Ich weiß, dass dein Herz es gut meint. Zieh nicht an den Pflanzen, sondern lass sie wachsen. Sie wachsen, wenn du die Atmosphäre weiterhin so genial gestaltest. Gott ist mit dir.
Perfekt, vielen Dank dir.
Danke. Ich liebe das, wenn Gott persönlich wird. Es ist einfach seine DNA, Menschen zu ermutigen und zu stärken. Und ich liebe den Heiligen Geist, weil er so brillant und so meisterhaft ist in dem, was er tut. Er ist so unfassbar brillant, dass es uns manchmal schwerfällt, das zu glauben, dass er wirklich so brillant ist. Und deswegen spreche ich heute über den Dreiklang des Geistes. Ich muss nochmal vernünftig in die Präsentation gehen, dann müsste das eigentlich klappen. In welcher Grundstimmung triffst du Entscheidungen? Beziehungsweise nach welchen Kriterien triffst du Entscheidungen, beziehungsweise überprüfst du deine Entscheidungen nach den Auswirkungen? Genauso könnte man fragen, in welcher Grundstimmung treffen Führungspersönlichkeiten oder Leiter in Gemeinden oder sämtliche Verantwortungsträger Entscheidungen oder auch Gemeinden? Und darauf will ich so ein bisschen am Rande vorbeigehen und das mit bewerten oder mit bestimmen. Und zwar habe ich einen brillanten Vers gefunden in 2. Timotheus 1, Vers 7. Da heißt es in der neuen Genfer Übersetzung: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Über diesen Vers werde ich jetzt ein bisschen ausgiebiger sprechen. Genau. Und werde wahrscheinlich die ersten drei Punkte ein bisschen schneller überfliegen als sonst, damit wir dann so ein bisschen in praktische Beispiele rein können, um das sichtbar zu machen, was unter dem Dreiklang zu verstehen ist. Einer hat das mal sehr treffend gesagt: Angst ist ein schlechter Berater. Wenn ich von Angst erfüllt bin, treffe ich nicht immer gute Entscheidungen. Manchmal ist Angst wichtig, damit man, was weiß ich, einen anfliegenden Stein ausweicht, und das ist gut, dass du dann vielleicht Angst hast, sonst wäre dumm, wenn du sagst, oh, das halte ich jetzt aus, ich bin jetzt stark, und dann kriegst du einen Stein ab. Das wäre nicht so praktisch. Also das ist gut, wenn du Angst hast, oh, da kommt ein Stein, ich weiche aus. Aber in vielen anderen Fällen unseres Lebens ist Angst kein optimaler Begleiter. Und Paulus schreibt das hier dem Timotheus, der seine Gabe anfachen sollte, der aktiv werden sollte, der sich nicht zurückhalten sollte, und sagt: Hab keine Furcht, lass dich nicht von Furcht bestimmen in dem, was du tust, sondern vom Geist Gottes. Und da gehe ich jetzt mal so ein bisschen drauf ein. Drei Elemente werden hier genannt: Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der griechische Begriff, der hier verwendet wird, ist Dynamis. Am besten bekannt vielleicht von dem Begriff Dynamit, eine Sprengkraft, eine Explosion. Und genau das ist damit gemeint: Kraft, Fähigkeit und Vollmacht oder auch Können oder eine Krafttat, also die Fähigkeit, vielleicht Dinge zu tun. Und das, was der Geist Gottes bewirkt, ist immer kraftvoll. Das, was vom Geist Gottes ausgeht, da ist Kraft hinter. Da kann vielleicht ein einfaches Wort, was in normalen Kontexten einfach ein x-beliebiges Wort ist, plötzlich eine Dynamik bekommen. Und plötzlich verändert sich etwas. Die Frage ist, wie ist die Kraft des Geistes messbar? Kann man jetzt sagen, boah, die Atmosphäre ist jetzt hier so in einer Kraftskala des Geistes so bei 8 von 10? Oder vielleicht doch nur bei 4 von 11? Wie misst man die Kraft des Geistes? Ist gar nicht so einfach, das so festzumachen. Wann ist denn so die Kraft des Geistes spürbar? Wenn ich so Gänsehaut habe, ist das dann so die Kraft des Geistes? Ich meine, Leute im Stadion, wenn ein Tor geschossen wird, die haben auch Gänsehaut. Die Deutschen vielleicht nicht so viel aktuell mehr, aber ja. Oder worin wird die Kraft des Geistes sichtbar? Eine viel spannendere Frage finde ich: Wie viel fehlende Kraft kann sich eine Kirche eigentlich leisten? Oder wie viel sind wir bereit hinzunehmen, in Kraftlosigkeit unterwegs zu sein, dass gewisse Kräfte des Himmels nicht wirksam sind? Was sind wir bereit hinzunehmen, zu sagen, naja, das ist halt so in der heutigen Zeit? Früher in der Apostelgeschichte, da sind halt viele Sachen passiert. Da gab es viel Kraftentfaltung Gottes, aber heute ist das halt anders. Die Menschen sind vielleicht nicht so offen. Die sind nicht so bereit, das Evangelium zu hören. Oder die Menschen sind modern, die lassen sich nicht irgendwie von irgendwas zureden. Ich persönlich bin davon überzeugt, wenn der Heilige Geist wirksam ist, ist seine Kraft auch wirksam. Oh man, ja, schön, dass ihr darauf antwortet. Der zweite Punkt ist die Liebe des Geistes. Da steht der Begriff Agape, und damit ist auch ganz deutlich, dass es eine übernatürliche, nicht menschliche, sondern göttliche Liebe ist. Eine Fähigkeit, zu Menschen Ja zu sagen, selbst wenn es keine Gründe dafür gibt. Und wie ist diese Liebe des Geistes messbar? Kann man daher sagen, boah, jetzt hast du mich im Arm genommen, jetzt fühle ich mich mehr geliebt? Oder boah, der sagt, ah, nee, Umarmung ist überhaupt nicht meins. Ne? So freundlich lächeln, auch okay. Wir haben ja sehr unterschiedliche Ausdrucksweisen, unsere Liebe zu bekennen und zu benennen. In 1. Korinther schreibt Paulus davon, und hätte der Liebe nicht. Ich könnte so viele Dinge tun, auch im Reich Gottes kann man Dinge tun, wenn die Grundmotivation der Liebe nicht da ist, ist das alles sinnlos. Ich finde das interessant, dass Paulus da schreibt, und wenn ich all meine Habe den Arm geben, so würde es nichts nutze. Das steht da gar nicht so. Sondern das heißt, es wäre mir nichts nutze. Wenn ich mein Geld den Armen gebe, dann haben die ja sehr wohl was davon. Dann können sie sich vielleicht mehr zu essen kaufen oder können sich Kleidung kaufen. Also wenn ich Geld spende, kann damit schon was Gutes bewirkt werden. Wenn ich das aber nicht aus Liebe tue, hat es für mich keinen Nutzen. Das ist interessant. Und worauf ich heute im Kern hinaus will, weil viele von euch kennen diesen Text und viele haben schon viel über diese Themen gehört. Worauf ich hinaus will, ist auf diesen Dreiklang. Die Liebe ist nämlich nicht das Gegenpol oder der Gegenpol der Kraftwirkung des Geistes, sondern die Haltung, aus der der Kraftwirkung sichtbar werden sollte. Das heißt, da, wo der Heilige Geist wirksam ist, ist nicht nur Kraft wirksam, sondern auch seine Liebe. Und ich kann nicht ausspielen, das eine gegen das andere. Ich kann nicht sagen, naja, du bist so ein bisschen so der Krafttyp, ne? Du bist der Kraft-Bodybuilder-Typ, so geistlich gesehen. Und ich bin mehr der Smoothie, der Sanfte. Ich mache das so vorsichtiger. Und du haust immer sofort rein. Das ist damit nicht gemeint. Wir reden nicht von menschlichen Kompetenzen, menschlichen Fähigkeiten, sondern wir reden von übernatürlichen Fähigkeiten, die der Heilige Geist bewirkt. Und das eine soll das andere nicht ausschließen. Woran kann ich das erkennen, an diese Liebe? Ich glaube sehr wohl an der Haltung im Umgang mit Menschen und mit Gott. An der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Nicht nur, wenn es gut läuft, nicht nur, wenn alles entspannt ist, sondern gerade in Konflikten zeigt sich letztendlich unsere Haltung, wie viel übernatürliche Liebe da plötzlich fließen kann. Und auch hier stellt sich die Frage, wie viel Liebesmangel können wir eigentlich verkraften? Wie viel ist zumutbar? Wir leben ja nicht in einer perfekten Welt. Also ich bin schon so lange in der christlichen Szene. Ich bin ja als Pastorsohn groß geworden. Die einen finden das sehr tragisch. Ich fand es nie so tragisch. Ich fand es immer spannend. Ich habe dadurch viele Missionare kennengelernt, viele tolle Geschichten von Wundern und Zeichen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Einblick bekommen in die Kirchenszene. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ihr es noch nicht wisst, es läuft nicht alles perfekt. Aber manches Mal ist es am Limit dessen, was ertragbar ist, in der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen in einer Kirche. Und da müssen wir schauen, ist es wirklich noch zumutbar, in dieser Art und Weise miteinander umzugehen? Oder brauchen wir da eine übernatürliche Veränderung? Und ich komme zum dritten Punkt, der Besonnenheit. Sophronismus steht da im Griechischen. Kann jemand von den jungen Leuten was mit Besonnenheit anfangen? Wisst ihr, was das ist? Ja? Ich finde den Begriff irgendwie komisch. Ganz ehrlich. Also, trefft ihr euch? Ey, hi, Alter, sei mal besonnen. Ey, ich war mega besonnen diese Woche. War der Hammer. Hä? Nicht so wirklich, ne? Also ich benutze den privat wenig, eigentlich gar nicht. Ich stehe morgens auf oder abends komme ich nach Hause oder bin ja aktuell gar nicht so viel weg, aber dann sage ich nicht, boah, ich habe heute einen mega besonderen Tag gehabt. Hammer, Hammer, wie besonnen der war. Krass, so richtig voll Geistes, voll besonnen. Ich weiß nicht, wie das bei euch geht, aber der Begriff Besonnenheit und Heiliger Geist, das wirkt irgendwie sehr distanziert für mich. Oder habt ihr schon mal so einen richtig krassen Heiligen Geist-Moment gehabt mit der Besonnenheit des Heiligen Geistes? Ich kenne so die Kraftauswirkung des Heiligen Geistes, auch die Liebesauswirkung, aber so die Besonnenheitsauswirkung, kennt ihr das? Ist aber Teil des Dreiklangs. gehört dazu. Und das finde ich halt spannend. Und heute werde ich vielleicht ein bisschen mehr zu diesem Gedanken sagen. Besonnen, gesunder Menschenverstand, oder nicht gesunder Menschenverstand, sondern gesunder Verstand, rechtes Verhalten, Erkennen und Erkenntnisfähigkeit bedeutet das. Man könnte auch sagen, es ist ein selbstbeherrschtes, intelligentes Handeln. Ich finde das cool. Ein selbstbeherrschtes, intelligentes Handeln. Ich gehe sogar noch weiter und behaupte, dass das geistlicher Sachverstand ist. Und die Frage ist auch wieder, ist Sachverstand messbar? Ist der Sachverstand des Heiligen Geistes messbar? Wie schlau ist eigentlich der Heilige Geist? Was denkt ihr? Was hat er für ein IQ? Ich will euch mal ein Beispiel geben. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein, ich glaube, es ist nicht übertrieben. Stellt euch vor, es ist ein hochbegabter Mensch. Der wird im Laufe seines Lebens ungefähr 103 Jahre alt werden. Das ist eine fiktive Geschichte. Aber mit 3 fängt er schon an, sich für Physik und Mathematik zu interessieren. Und ist eine Koryphäe. Hat zusätzlich noch mehrere Inselbegabungen in diesem Bereich. Lernt dann zufällig mit 6 dann noch einen Berufspädagogen kennen, was ich ja gelernt habe, und lernt noch, wie man effektiv lernt und wie man ideal Lernprozesse im Gehirn freischaltet und ist eine absolute Koryphäe in diesem Thema. Und sein ganzes Leben, Tag und Nacht, der hat sonst keine Hobbys. Der isst gerade noch so und schläft, aber ansonsten interessiert ihn nur Physik. Mit 8 macht er schon sein Abitur. Mit 12 wird er Dozent an der Uni. Mit 16 hat er seinen ersten Doktortitel. Und im Laufe seines Lebens generiert er Erfindungen und Doktortitel en masse. Mit 100 hat er seinen letzten Doktortitel geschrieben und es ist der 40. Jetzt stellt euch mal vor, diese Person am Ende des Lebens denkt die, boah, Physik ist so ein geniales Thema. Das kann nicht zufällig gewesen sein. Das muss einen Gott geben. Entscheidet sich noch auf seinem Sterbebett für Jesus, folgt ihm für einen kurzen Moment und stirbt. Und dann kommt er in den Himmel an. Und Petrus hat so mitgekriegt, ey, ich habe gehört, du warst so eine Koryphäe. Als er so in den Himmel kommt, du bist eine Koryphäe in Physik gewesen. Echt? Ja? Das ist interessant. Die Engel machen schon Wetten darüber, ob du den Basiskurs für eine Physik im Himmel hier schaffst. Wieso gibt es sowas? Ja. Einstein hat ihn auch versucht, hat es aber leider nicht geschafft. Okay, sagt er. Und Gott überlegt tatsächlich, ihn einen Kurs, einen Test zu machen. Und Jesus tickt ihn an und sagt, Gott, weißt du, das haben ja schon viele nicht so viel geschafft, die 100 Fragen zu beantworten. Nimm doch die 10 einfachsten und gib ihnen den einfach. Okay. Dann nimmt also Gott die 10 einfachsten Fragen zum Thema Physik in seinem Basiskurs und gibt ihn diesem super intelligenten Menschen. Und er nimmt sich ein Jahr Zeit, spricht nochmal mit Albert Einstein und füllt dann diesen Test aus. Naja, Gott ist ja super schnell in Auswerten, hat ihn gerade abgegeben, hat schon ausgewertet und gratuliert ihm. Herzlichen Glückwunsch! Du bist der Erste, der einen halben Punkt kriegt. Du hast zwar nicht die Antwort richtig gestellt, aber zumindest der Gedankengang, der Weg war gut. Und dafür kriegst du einen halben Punkt. Es ist natürlich nicht echt. Aber damit will ich deutlich machen, wie viel schlauer, wie viel intelligenter, wie viel weitsichtiger der Heilige Geist ist. Und vielleicht muss das eine Person oder mehrere Personen heute hören, sei dankbar für deine Intelligenz, die Gott dir gegeben hat. Und Gott hat sie uns gegeben, damit wir sie gebrauchen und dass wir sie schlau und intelligent anwenden. Aber bilde dir nicht ein, dass du das alles verstehen kannst und alles raffen kannst. Gott ist so viel größer und weitsichtiger und schlauer als wir. Und das sagt er nicht, um uns zu demütigen, sondern um uns zu helfen, im Glauben nachzufolgen. Worin wird diese Intelligenz, diese Weisheit, diese Besonnenheit des Geistes sichtbar? In der Apostelgeschichte 6, da gehe ich jetzt nicht so näher drauf ein, da gibt es auch ein Problem in der Gemeinde, ein Versorgungsproblem. Und genialerweise lassen sich die Leiter inspirieren, eine gute Idee zu geben, eine von Gottes Geist inspirierte Idee zu geben. Das Geniale daran, nach diesem Problem wächst die Gemeinde noch mehr. Aber auch eine Frage, die ich gerne mal stelle, wie viele dumme Entscheidungen sind denn zumutbar? Wie gesagt, ich bin ja schon länger im Christentum unterwegs und ich habe schon so manche blöde Entscheidungen gesehen und erlebt, wo man sich denkt, ey, warum macht man das? Warum machen die das so? Ich will euch eins sagen, ich träume davon, dass Kirche einer der intelligentesten Orten dieser Welt ist, wo geniale Entscheidungen getroffen werden, wo Leute uns zu Rate ziehen und sagen, hey mal, wie macht ihr das? Warum macht ihr das so? Was ist euer Geheimnis? Weil es so schlaue und gute Entscheidungen getroffen werden, zum Wohle von Menschen, zum Wohle des Reiches Gottes und nicht um irgendein persönliches Interesse weiterzugehen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir verstehen, dass im Heiligen Geist jegliche Kompetenz ist. Der Heilige Geist ist der beste Mediziner, der kompetenteste Sozialpädagoge, der brillanteste Handwerker. Ich habe letztens unsere Gartentoilette renoviert und ich habe so, habe ich nicht immer, aber diesmal hatte ich da eine Idee und habe Gott gefragt, hast du eine Idee, wie ich dieses eine Board anbringen kann? Ich wollte das mit so Winkeln, Edelstahlwinkeln anbringen und ich fand das eigentlich doof, weil man dann so diese Winkel sehen würde. Und Gott hat gesagt, nimm doch einfach von der waagerechten Board durch das Brett, veranker das mit längeren Dübeln und mit längeren Schrauben. Und ich dachte, hey, wie genial. Wie genial. Ist jetzt kein Geheimnis. Wenn du Handwerker bist, denkst du, hättest du selber drauf können, drauf kommen. Ich bin aber nicht drauf gekommen. Worauf ich hinaus will, was immer du beruflich machst, warum bittest du nicht den Heiligen Geist, dir zu helfen? Wir sind so oft verkirchlicht und vergeistlicht in unserem Kopf, dass wir gar nicht kapieren, dass Gott auch für die alltäglichen Lebenssituationen da ist. Und ich glaube, dass mit dem Heiligen Geist ein Erfindertum in uns steckt. Und Lösungsansätze. Vielleicht hast du ein Problem in deiner Firma, in deinem Beruf, in deiner Situation und du suchst und das gesamte Team sucht nach Lösungen. Bitte den Heiligen Geist, die Antwort zu geben. Manchmal sind die einfachen Dinge so genial. Man muss nur drauf kommen. Von Jesus lernen. Ich möchte jetzt noch zwei Beispiele aus dem Leben Jesu geben, um nochmal diesen Dreiklang deutlich zu machen. Wie schlau, wie kraftvoll und wie liebevoll Jesus unterwegs ist und bringe dann nochmal ein paar eigene Beispiele mit. In Jesaja lesen wir einen Text, da wird von dem Stumpf Isais gesprochen. Das habe ich zufällig entdeckt bei der Predigtvorbereitung, fand das so genial. Ist ein bekannter Text, ich wollte eigentlich nur darauf auf den Vers 4, da heißt es, er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht, er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Hier deutet der Prophet an, dass Jesus sprachlich brillant sein wird und dass er schlagfertig sein wird und Menschen, die ungerechte Gedanken haben, wortlos machen wird. Und ich habe ein Beispiel, ich liebe das. Ich musste da schon so oft schmunzeln. Es ist eigentlich eine tragische Geschichte. Und zwar von der Ehebrecherin, die erwischt wird. Könnt ihr vielleicht zu Hause nochmal nachlesen. Da sind so viele Sachen, die nicht sauber laufen. Die Pharisäer wollen aber einen Grund finden, Jesus an den Pranger zu stellen. Und die haben eine echt gewiefte Aufgabe Jesus gegeben. Eine richtige Herausforderung. Und wir kennen oftmals das Ende, aber ich glaube, wenn ich selber in der Situation gewesen wäre, wäre ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Da hätte mein Verstand ganz schön rattern müssen. Die neben einer Ehebrecherin sagen hier, die ist auf frischer Tat ertappt worden. Fragt sich immer, wo ist der Mann? Den haben sie nicht mitgenommen, aber die Frau. Und das Tragische an dieser Geschichte ist, eigentlich ist die Frau damit zum Tode verurteilt. Und sie bringen diese Frau zu Jesus und sagen, diese Frau ist bei frischer Tat ertappt worden, eigentlich muss sie sterben. Was aber sagst du? Ja, was sagt man da? Wenn ich sage, ja, lass sie leben, dann habe ich mit dem Gesetz einen Konflikt. Wenn ich sage, naja, wir müssen dem Gesetz folgen, Recht ist Recht und Gerechtigkeit muss hier voll, dann stirbt sie. Was antwortet Jesus? Es ist so brillant. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Boah, und ich hätte die Szene so gerne live gesehen. Und die ganzen Ankläger, die gekommen sind, um Jesus in die Pfanne zu hauen und die Frau zu töten, die ziehen ab. Und was ich so spannend finde, es fängt bei den älteren Menschen an. Bei den Älteren, die ziehen als erstes ab. Weil die genau wissen, wenn ich jetzt einen Stein hebe, dann verurteile ich mich selber. Und das ist so eine clevere Antwort, so eine geniale Antwort. Aber ich entdecke auch die Kraft, die dahinter war. Diese Kraft, diese Aussage Jesu hatte so viel Kraft, dass sie einen Tod verhindert hat. Und die Liebe Gottes ist so wirksam, dass sie diese Frau rettet. Alle drei Komponenten sehe ich. Es war mega clever, mega schlau. Und es war voller Kraft und voller Liebe. Und die dritte Geschichte, das mache ich jetzt auch nur im Schnelldurchgang. Die blutflüssige Frau. Da war eine Frau krank und die dachte, wenn ich Jesus nur von hinten berühre. Stellt euch vor, wir gehen jetzt alle gemeinsam im Schwung raus durch die Tür. Und dann würde ich mich beschweren, ey, wer hat mich berührt? Dann würde ich sagen, hast ja vielleicht ganz nett gepredigt, aber so ganz, ganz beisammen bist du nicht, ne? Wir gehen hier mit zig hundert Leuten durch die Tür, berühren uns gegenseitig, dann fragst du, wer hat mich berührt? Genau das hat Jesus gesagt. Und was heißt denn da? Wie sagt Jesus? Er spürte, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Diese Frau hat im Glauben Jesu Saum berührt und ist geheilt worden. Spontan, sofort. Nicht irgendwann übermorgen, sondern sofort. Und sie hat es selber gespürt und Jesus hat es gespürt. Und es ging Kraft aus von ihm. Und das hat Jesus gemerkt. Und wie liebevoll er dann spricht und sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und wisst ihr, was da so genial, brillant an dieser ganzen Situation ist? Unmittelbar danach kommt die Nachricht zu dem Jairus und sagt, hey, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Meister nicht mehr drum bitten. Und ich sag euch, ich bin total überzeugt davon, dass diese Heilung vorher stattfinden musste, damit Jairus den Glauben hat, dass Jesus auch das Kind von den Toten auferwecken wird. Das passte wie die Faust aufs Auge. Brillantes Timing, ideal getaktet. Und so ist Gott. Ja, ich bringe noch mal ein paar eigene Geschichten mit, um das nochmal deutlich zu machen. Ich werde vielleicht nur ein, zwei von diesen Geschichten erzählen. Gott hat mir auf einer Freizeit einmal den Eindruck gegeben, den Gedanken gegeben, oder ich habe den Pastor, der auch mit auf dieser Freizeit war, gesehen, wie er in einem Sarg liegt und seine Familie trägt ihn raus zum Grab. Das war das Bild, das ich hatte. Toll, ne? Und ich war echt mit mir am Struggle. Ich habe gesagt, Gott, du willst jetzt nicht, dass ich dem sage, bestell dein Haus, du wirst sterben. Ist das das, was ich jetzt in diesem Moment einem Menschen mitgeben soll? Ist das dein, willst du ihn darauf vorbereiten? Soll ich echt so eine harte Message einem geistlichen Leiter bringen? Dein Leben wird vorbei sein, du wirst sterben. Ist doch eine bescheuerte Nachricht, oder? Und ich habe mit mir gerungen. Und ich habe gefragt, Gott, was willst du hier wirklich sagen? Was willst du deutlich machen? Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas missverstehe. Und habe dann gebetet und gefragt, Gott, erklär mir das. Wenn du das willst, dann sage ich das, dann mache ich das. Aber hilf mir. Und dann hat Gott mir eine Erklärung gegeben. Und okay, dann habe ich gesagt, okay. Scheint mega schlau zu sein. Und dann bin ich zu dem Pastor hin und habe ihm tatsächlich gesagt, ich habe dich gesehen, wie du auf dem Totenbett liegst und von deiner Familie rausgetragen wirst. Aber was Gott dir sagen will, ist nicht, dass du sterben wirst jetzt unmittelbar, sondern was Gott dir sagen will, dein Dienst, das, was du begonnen hast im Reich Gottes, wird Gott durch deine Familie weiterführen und mit Leben füllen. Und er fing an, in Tränen auszubrechen. Und wir haben beide geweint, weil es sein Wunschgebet war, Gott, gebrauche meine Familie, dass sie das Werk weiterführen, was ich begonnen habe. Und ich kenne ihn und ich weiß, dass genau seine Familie, seine Kinder sind Pastoren, seine Enkelkinder sind im Dienst und sie tragen das Evangelium weiter. Sie haben die Gemeinde übernommen, die er gegründet hat. Wie herrlich ist das? Wie brillant, wenn wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören, wenn wir unter der Führung des Heiligen Geistes handeln, dann ergibt plötzlich, was total unlogisch war, was total schwachsinnig ist, Sinn. Eine andere Geschichte, die mich fast noch mehr herausgefordert war, das war auch auf einer Freizeit, da sagte Gott zu mir, küss die Turnschuhe einer Jugendlichen. Wow. Das ist krass. Und nicht nur krass, sondern auch ziemlich bekloppt. Und das, ich sag euch, das kann so daneben gehen. Stell dir mal vor, ein älterer Mann kommt zu einer Jugendlichen und küsst deren Turnschuhe. Da kannst du doch direkt den verhaften und wegpacken und nach Hause schicken. Und ich habe da so echt mit mir zu kämpfen gehabt. Verständlicherweise. Und das Interessante war, Gott hatte mir noch mehrere Eindrücke gegeben, aber ich habe diesen Eindruck dann wirklich vergessen im Laufe der Freizeit. Das war skurril, komisch. Ich habe ihn wirklich vergessen. Ich habe es also nicht sofort ausgeführt, Gott sei Dank, weil ich wollte das auch verstehen und sagen, Gott, du musst mir ja helfen. Ich vertraue dir schon so einigermaßen, aber da habe ich schon so ein bisschen mit mir zu kämpfen. Okay, die Freizeit geht dem Ende zu und gegen Ende haben wir einen besonderen Vormittag gehabt, wo nochmal um Befreiung gebetet werden sollte. Für Leute, die Belastung haben, die vielleicht von gewissen Kämpfen nicht loskommen. Und dann haben wir für verschiedene Leute gebetet, unter anderem auch für die Jugendliche. Ich hatte aber für jemand anders gebetet und habe ich so mein Pulver verschossen. So dachte ich, okay, mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich beten soll. Und bin dann so ein bisschen durch den Raum gegangen und habe dann gesehen, dass eine Gruppe noch für diese Jugendliche gebetet hat. Und diese Jugendliche war dunkelhäutig. Das erwähne ich deswegen, weil das für diese Geschichte wichtig und relevant ist. Und ich bin dann so dazugegangen, mein Englisch ist nicht so toll, und dann habe ich eine Deutsche gefragt und gesagt, wie läuft's? Ja, sagt sie, geht so. Und man merkte so, da kam noch nicht so der Durchbruch. Und dann habe ich mich dazugestellt und gebetet und gefragt, Gott, hast du irgendwas? Willst du irgendwas sagen? Und dann kam ein Gedanke. Und dann musste mit Übersetzung arbeiten und dann habe ich die Übersetzerin das auf Deutsch erzählt, sie hat es dann übersetzt und dann kann das sein, dass du von geistlichen Leitern wegen deiner Hautfarbe diskriminiert worden bist. Und in dem Moment bricht die Jugendliche, es wurde übersetzt, bricht die Jugendliche zusammen in Tränen aus. Und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Und ich frage noch die Übersetzung, meinst du, sie konnte damit was anfangen? Und dann guckt sie mich nur an, du siehst doch, was hier passiert. Und in dem Moment kam dieser Eindruck zurück, wo Gott mir gesagt hat, küss die Füße des Teenagers. Und plötzlich macht es Klick in meinem Kopf. Plötzlich habe ich verstanden, was Gott hier tun will. Und dann habe ich gesagt zu den Betern, ihr müsst nochmal helfen, ihr müsst sie nochmal aufrichten. Und dann habe ich mich vor diese Jugendliche gestellt und gesagt, ich bin der einzige weißhäutige Pastor hier. Und ich möchte etwas symbolisch tun. und möchte stellvertretend für Vergebung bitten, für das, was man dir angetan hat. Und habe mich hingekniet vor ihre Füße und habe ihre Turnschuhe geküsst. Wisst ihr, wie brillant der Heilige Geist ist? Wie herrlich das ist, mit ihm unterwegs zu sein, seine Führung zu erleben? Wie brillant sein Timing ist? Ich habe so drüber nachgedacht, hätte ich das am Anfang gemacht, das wäre ein Desaster geworden. Aber wenn wir ihm vertrauen und kapieren, dass er mächtig ist, dass er voller Liebe, voller Kraft und voller Besonnenheit ist, dann bekommt unser Leben und unser Timing ein ganz anderes Level. Und ich möchte euch heute mit diesen Dingen inspirieren und sagen, hey, ich bin kein besonderer Mensch. Es ist der besondere Heilige Geist, der den Unterschied macht. Lass dich auf ihn ein, ganz neu. Du hast andere Gaben. Paulus sagte zu den Timotheus, fach die Gabe an, fach das an, was Gott dir gegeben hat, in der Art und Weise, wie du bist. Du musst keinen Teenager die Füße küssen, keine Sorge. Aber vielleicht darfst du deinem Nachbarn ein Essen machen, ihn zum Essen einladen. Vielleicht darfst du jemanden umarmen. Wie genial ist das Timing des Himmels? Jesus, ich danke dir. Ich danke dir einfach für das, was du bist. Dass du Menschen so brillant kennst und genau weißt, was sie brauchen, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns ganz neu inspirierst, dass wir nicht Liebe ausspielen gegen Kraft und Kraft nicht gegen Besonnenheit, sondern dass wir kapieren, dass du so intelligent handelst, dass du so schlau handelst und dass das, was du tust, voller Kraft ist und dass deine Liebe so überwältigend ist, dass sie Menschen gewinnt im Sturm. Komm, Geist Gottes. Erfülle uns neu, gib uns neue Inspiration und lass uns sehen, wer du bist und wie du bist. Und dass du uns nicht den Geist der Furcht gegeben hast, der ängstlich irgendwo zusammenkauert und sich fragt, oh, wie soll das werden, sondern dass wir voller Vertrauen zu dir gehen und uns von dir gebrauchen lassen. Amen.